Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Morgen wird ja in Thüringen gewählt und laut letzten Umfragen könnte die AfD dort drittstärkste Kraft werden und damit den Erfolgskurs der Partei nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg weiterhin zementieren.
Wenn man die Sachlage aber so darstellt und das Einzige ist, worüber man spricht, also einen Rechtsrutsch und die Fakten sprechen nicht dagegen, zementiert man aber damit nicht auf der anderen Seite auch den Eindruck, die Ostdeutschen tendierten nach rechts. Und bedient man mit solchen Aussagen dann ein Klischee, weil ja 80% der Menschen dort eben nicht rechts wählen.
Rechtslastigkeit ist dabei allerdings nur eines dieser Attribute, die Ostdeutschland so gerne zugeschrieben werden. Der MDR hat zum Beispiel 2017 in einer Medienauswertung festgestellt, dass auch die Begriffe Armut und abgehängt in der bundesdeutschen Berichterstattung nach wie vor am häufigsten in Bezug auf Ostdeutschland auftauchen.
Und auch der Soziologe Thomas Abe beschäftigt sich mit dem Bild der Ostdeutschen in den Medien. Schon 2010 hat er dazu ein Buch veröffentlicht. Sein Fazit damals: Zwar zwei Jahrzehnte nach der Wende hat sich am traditionellen Bild der Ossis nichts verändert.
Vor der Sendung haben wir Thomas Abe gefragt, wie es denn heute aussieht. Also drei Jahrzehnte nach der Wende hat sich immer noch nichts verändert?
Ja, leider muss man das sagen. Ich habe das Gefühl, dass sich nichts verändert hat. Wir haben heute in den 10er Jahren natürlich viele Anlässe, negativ über den Osten zu berichten. Und ich habe dieses Den deswegen so betont, weil bei der Berichterstattung über diese ausländerfeindlichen Exzesse, die sich in Sachsen und in Ostdeutschland abgespielt haben seit 2015, die Unruhen in Chemnitz, die NSU-Morde und all diese Dinge, dass das sozusagen nicht als ein Einzelfenomen thematisiert wird, sondern dass immer relativ schnell versucht wird, ja, das ist der Osten. Als man den Regierungspräsidenten in Hessen erschossen hat oder als der Angriff auf die Oberbürgermeisterkandidatin Rieker in Köln geschah, da hat niemand gesagt, ja, das ist das Rheinland oder das ist Hessen. Also das ist faktisch der Unterschied. Es ist richtig, dass diese Dinge geschehen im Osten und über die muss berichtet werden. Aber die Überinterpretation, die ist sozusagen in meinen Augen kritikwürdig. Und hier kann man fragen, warum passiert das?
Aber genau die Frage kann man sich stellen, warum passiert das? Warum werden diese Klischees und Pauschalisierungen immer wieder reproduziert? Gibt es da strukturelle Gründe im Land, aber auch in den Redaktionen?
Diese strukturellen Gründe sind natürlich die Eigentumsverhältnisse in den Medien. Die deutsche Medienlandschaft wird von zentralen, im Prinzip westdeutschen Akteuren bespielt. Und in den großen überregionalen Medien, Print und TV, ist das Personal vor allem westdeutsch geprägt. Und auch bei den Lokalzeitungen in Ostdeutschland sind die Eigentumsverhältnisse so, dass sie nicht in ostdeutscher Hand sind. Also wenn man das mal vergleicht mit der Presselandschaft in den alten Bundesländern, dort haben wir eine sogenannte mittelständisch geprägte Lokalpresse. Das gibt es in Ostdeutschland gar nicht. Die ehemaligen Bezirkszeitungen der DDR waren ein super Deal für die Treuhand. Das ist sehr schnell abgewickelt worden und waren dann sozusagen sehr schnell unter der Haube von wenigen großen Medienakteuren.
Und Sie würden sagen, diese Besitzverhältnisse, die führen dazu, dass wenn es um die Berichterstattung über den Osten geht, immer nur negative Ereignisse Schlagzeilen machen, während wenn es um die Berichterstattung über westdeutsche Bundesländer geht, da vielmehr auch über positive Entwicklungen berichtet wird.
Nee, das würde ich natürlich so einfach nicht sagen. Dieser Ausflug in die strukturelle Beschreibung unserer Medienlandschaft, der sollte deutlich machen, warum es möglich ist. Wieso, was das Motiv ist, da muss man natürlich in eine andere Richtung gucken. Es gibt einen bestimmten Bedarf, Ostdeutschland und die Ostdeutschen als das andere oder die anderen darzustellen und sie mit bestimmten Stereotypen versehen, weil das natürlich das altbundesdeutsche Wir, das westdeutsche Wir in einem bestimmten positiven Licht erscheinen lässt. In den 90er Jahren hatten wir das Problem, dass aus westdeutscher Sicht die Ostdeutschen oder die neuen Bundesländer ein hervorragendes Wirtschaftssystem bekommen hatten. Ein Wirtschaftssystem, das ja schon mal ein Wirtschaftswunder hervorgebracht hat. Und dann war erklärungsbedürftig, dass der sogenannte Aufschwung Ost eben nicht eintrat. Und dann musste man das irgendwie erklären. Und da lag es natürlich nahe, dass die Ursache in den Ostdeutschen und in ihrer DDR-Sozialisation zu finden. Das müssen wir jetzt nicht weiter ausbreiten. Das ist letztendlich vorbei, aber es hat eben Spuren hinterlassen.
Auf der anderen Seite bezieht man sich doch auf diese Prägungen auch nicht, wenn man über Westdeutschland spricht, sondern das tut man nur, wenn man über Ostdeutschland spricht. Reproduziert man denn damit nicht immer wieder so eine Pauschalisierung?
Naja, man könnte ja auch anders denken. Vielleicht beginnt Westdeutschland mal über seine Prägungen nachzudenken. Man könnte die Sache eben auch einmal umdrehen und sagen, der westdeutsche Weg und der ostdeutsche Weg nach 1945 sind zwei Varianten. Nur durch die Konstellationen der Vereinigung, sie sind natürlich jetzt die Mehrheit, die Ostdeutschen sind die Minderheit, die Westdeutschen sind in gewisser Weise, können sich als Vertreter des Siegersystems verstehen. Die Ostdeutschen waren in einem System, was gescheitert ist, beziehungsweise sie haben sich befreit aus der Unterdrückung, je nachdem, wen man da fragt. Solange wir diese Sichtweise haben, dann wird natürlich das bekräftigt, dass die westdeutsche Variante, der westdeutsche Weg, der sogenannte Normale ist und der ostdeutsche die Abweichung. Und mit dieser Perspektive kommt natürlich die ostdeutsche Minderheit nicht besonders gut klar. Hier wird ihnen ein Spiegel entgegengehalten, der sie immer wieder dazu bringt, zu rebellieren. Und vor 30 Jahren hätte ja niemand daran gedacht, dass junge Ostdeutsche immer noch zu 22% sagen, sie fühlen sich in erster Linie als Ostdeutsche und in zweiter Linie erst als Deutsche. Also hier ist etwas noch nicht eingelöst und hier muss weiter drüber gesprochen werden. Und die Sicht auf beide Entwicklungswege nach 1945 müsste wahrscheinlich modifiziert werden.
Jetzt könnte man an dieser Stelle ja sagen, zur Idee kommen, dass wir uns in so einer Schleife befinden. Also weil es gab eine Trennung, die wurde immer wieder auch herbeigeschrieben und dadurch verfestigt sie sich jetzt wieder auch, weil in die Medien eben kein Vertrauen ist. Gibt es überhaupt einen Ausweg oder sehen Sie Akteure, die in der Lage sind, dieses Muster aufzubrechen?
Speziell auf die Medien bezogen, denke ich, wäre es ein vernünftiger Schritt, sich vorzunehmen, ostdeutsch geprägte junge Journalistinnen und Journalisten stärker nach vorn zu bringen und zu sagen, wir müssen hier etwas ändern. Man redet ja auch aus guten Gründen über eine Frauenquote. Das muss man jetzt vielleicht nicht quotieren, aber man muss in diese Richtung denken.
Thomas Abe denkt darüber nach, so etwas wie eine Quote für ostdeutsche Journalisten einzubringen.
Wir reden ja heute darüber, dass 30 Jahre nach der Wende in der Berichterstattung über Ostdeutschland immer noch viel zu oft pauschalisiert wird, Klischees von Ostdeutschland und dem Ossi reproduziert werden.
Auch Valerie Schönjan sieht das so, seitdem die Journalistin aus Sachsen-Anhalt, die unter anderem für die Zeit im Osten schreibt, selbst mit Ossi-Vorurteilen wie Demokratiefeindlichkeit und Dunkeldeutschland konfrontiert wurde, eignet sie sich ihre ostdeutsche Identität ganz bewusst an.
Warum? Darüber haben wir mit ihr gesprochen und sie auch gefragt, ob denn an den Klischees nicht auch etwas dran ist.
Also ich würde sagen, sie treffen eben nicht zu, wenn man über die Klischees spricht, aber es gibt die halt auf jeden Fall noch. Also vor allem gibt es ganz viele Klischees noch über Ostdeutsche, die irgendwie in den Köpfen weiterwirken und die Medien haben da natürlich ein Stück weit auch ihren Anteil dran. Also schon allein dadurch, dass sie jetzt halt immer noch von Ostdeutschland sprechen und das zum Thema machen. Ja, also es gibt ja keine vergleichende Berichterstattung über Westdeutschland. Also wenn etwas in Westdeutschland passiert, dann passiert es in Deutschland. Und wenn etwas in Ostdeutschland passiert, dann passiert es in Ostdeutschland. Und dadurch wird es ja allein schon das andere Deutschland.
Jetzt schreiben Sie ja über den Osten für die Zeit. Nächstes Jahr erscheint Ihr Buch Ostbewusstsein. Das heißt, da wird das Label ja weiter fortgetragen. Hilft das, das aufzubrechen oder verfestigt das nicht dann doch wieder diese Klischees?
Nee, ich glaube, die Klischees sind eh da und ich glaube, man muss irgendwie damit umgehen. Und momentan ist es einfach so, wenn man über Ostis spricht oder Ostdeutschland spricht, dass bei ganz vielen Leuten im Kopf so negative Stereotype aufploppen. Mein Ziel mit dem Buch ist es eben unter anderem zu zeigen, okay, Ostdeutschland ist eben auch mehr als diese Klischees, ja. Also Ostdeutschland hat ganz viele andere Seiten, beispielsweise ist Ostdeutschland ein Raum, in dem das Mieten noch günstig ist, in dem es total viele kreative Freiräume gibt. Und das ist aber etwas, was natürlich auch in Westdeutschland gibt, klar, aber es gibt ja auch beispielsweise Platten in Westdeutschland, ja. Aber darüber denkt dann einfach keiner nach. Also es gibt einfach so das Bild im Kopf, Ostdeutschland, da stehen die Platten, da ist alles grau, da gibt es die Nazis. Und darum geht es irgendwie, das aufzubrechen.
Kennen Sie Redaktionen oder Verlage, wo Sie schon Ansätze sehen, das besser zu machen? Zum Beispiel gibt es ja die Zeit beispielsweise, die einen extra Teil für den Osten produziert. Erst war das ein Teil für Sachsen, nun für ganz Ostdeutschland. Ist das der richtige Weg?
Ja, ist auf jeden Fall ein Zwischenschritt. Also es war ja ganz lange so, dass eben über Ostdeutschland gar nicht von vor Ort aus berichtet wurde. Und die Zeit hat dann versucht, da so einen Zwischenschritt zu gehen, indem sie erstmal gesagt hat, okay, wir werden jetzt halt nicht von Hamburg in den Osten ziehen, aber wir machen da halt ein Korrespondentenbüro auf. Ja? Und es geht halt einerseits darum, da diese Seiten zu machen, Zeit im Osten, 3 Seiten sind das. Und auf der anderen Seite sind wir eben ein Korrespondentenbüro. Das heißt, wir berichten eben auch für das Hauptblatt über Ostdeutschland. Und das ist eben deswegen schon mal ein wichtiger Unterschied, weil wir die ganze Zeit irgendwie vor Ort sind und weil wir die Leute kennen und weil das nicht dieser Safari-Journalismus ist, der ganz oft auftaucht und den auch die Ostdeutschen merken, ja, und den ganz viele Ostdeutsche auch kritisieren, so, ihr schaut so zugespitzt gesagt nie hierher, ja, und da passiert irgendwas Schlimmes und dann kommen 50 Journalisten auf einmal in eine Stadt irgendwie eingefallen.
Jetzt sagen Sie, das ist ein Zwischenschritt, was kommt denn als nächstes?
Ja, dass der Osten so selbstverständlich stattfindet in der Medienlandschaft, dass über ihn nicht nochmal extra gesprochen werden muss. Ja, also dass man nicht quasi sagen muss, okay, wir brauchen jetzt irgendwie eine Zeit im Osten, wir müssen jetzt nochmal extra uns ins Bewusstsein rufen, dass es dann auch diesen Landesteil gibt, der, also die Taz hat ja vor den Landtagswahlen da jetzt auch so eine Art kleines Korrespondentenbüro aufgemacht, dass halt irgendwann das kein gesondertes Thema mehr sein muss, weil so selbstverständlich einfach Ostdeutsche in den Redaktionen auch sind. Und von sich aus die Perspektive einbringen.
Vielleicht ist das ein interessanter Punkt, mal konkret auf Ihre Arbeit zu gucken. Wie gehen Sie denn persönlich in Ihrer Berichterstattung damit um, dass Sie auf der einen Seite sagen, ich komme aus Ostdeutschland und ich nehme diese Identität auch an und proklamiere sie auch offensiv und kann die Probleme im Osten so auch etwas anders thematisieren, als das üblicherweise mit diesem Safari-Journalismus oder in diesem Safari-Journalismus passiert. Wie gehen Sie denn mit Problemen um, ohne gleichzeitig dann immer wieder dieses Bild von Ostdeutschland als abgehängt oder überproblematisch zu reproduzieren?
Naja, also ich gehe nicht so an meine Arbeit heran als Journalistin, dass ich jetzt die ganze Zeit denke, okay, ich möchte ein bestimmtes Bild von Ostdeutschland zeichnen. Ja? Also ich gehe als Journalistin zu einem Termin und dann berichte ich darüber. Und ich glaube aber, was trotzdem dann letztendlich einen Unterschied macht, ist, wenn man halt länger vor Ort ist, ja, und die Perspektiven der Menschen von vor Ort kennt, deren Meinung kennt, dass das natürlich auch irgendwie den eigenen Blick auf bestimmte Dinge irgendwie beeinflusst. Ja? Aber das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit einer Agenda meinen Journalismus mache. Das würde ich halt auch für falsch halten. Also ich glaube aber, dass eben schon die ostdeutsche und westdeutsche Perspektive sich unterscheiden durch diese Umbruchserfahrung, die ich vorhin schon geschrieben habe. Und ich glaube, dass ich da sozusagen ein anderes Verständnis für habe, weil diese Umbruchserfahrung von meiner eigenen Familie gemacht wurde, von fast allen älteren Menschen in meiner Umgebung. Und dass ich deswegen einen anderen Blick auf bestimmte Dinge haben als vielleicht einige westdeutsche Altersgenossen.
Spielen diese ostdeutschen Klischees auch in der Redaktionsarbeit, zum Beispiel bei der Zeit im Osten, eine größere Rolle im Sinne von, dass man die entweder immer wieder aufbrechen muss oder dass die sowieso reflektiert werden mit dem Ansatz, dass man immer darauf kontrolliert, verfestigen wir die gerade wieder, können wir die aufbrechen oder ist das schon so im Alltag angekommen, dass es da eigentlich keine Rolle mehr spielt?
Also es ist halt einfach schon so, dass im Alltag das keine Rolle spielt mehr, die Klischees. Also ich denke diese Klischees nicht mit, da, wenn ich meine Artikel schreibe und irgendwie denke, okay, wie wie widerlege ich die jetzt oder so, weil ich glaube, wenn man eben vor Ort unterwegs ist, kommt das ganz automatisch. Was ich eben schon merke, so generell mit westdeutschen Kollegen, dass da schon einfach ein anderer Blick manchmal herrscht auf bestimmte Dinge, wenn man eben nicht so vor Ort ist, wenn man die Leute nicht kennt, wenn man die Meinung nicht hört. Und das meine ich eben, warum ich schon auch wichtig finde, dass Leute über den Osten schreiben, die auch irgendwie so eine Ostkompetenz haben. Ja, das meine ich jetzt nicht irgendwie, dass man ostdeutsch sein muss, aber dass man halt so sich wirklich auch vor Ort bewegt und halt nicht einmal für einen Tag hinfährt.
Aber das finde ich tatsächlich total interessant. Bei der Zeit im Osten steht da zum Beispiel bei allen genannten Personen immer, wo sie geboren sind. Und es wird wie so überbetont, dass sie auch im Osten geboren sind, so als würde man sich dagegen wehren wollen, eben wieder von vornherein diesem Klischee zu entsprechen. Jetzt kommt der westdeutsche Journalist, der jetzt über den Osten berichtet. Das wäre jetzt mal meine Frage. Was ist denn ostdeutsche Kompetenz? Ist das ein Geburtsrecht?
Nee, überhaupt nicht. Also deswegen habe ich das gerade nochmal so betont. Also Ostkompetenz ist auf keinen Fall ein Geburtsrecht, sondern es ist halt einfach, wenn man sich da eine Weile beschäftigt mit den Leuten und vor Ort ist, dann und einfach so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was da eben passiert ist, ja, dass diese Umbruchserfahrung und so weiter, dann, das meine ich mit Ostkompetenz. Die kann sich jeder und jede aneignen. Also das geht nicht nach Geburtsrecht.
Sagt die Journalistin Valerie Schönjan, die sich wünscht, dass das Othering der Ostdeutschen, also dieser Blick auf Ostdeutsche als etwas anderes, andersartig, endlich ein Ende hat.